Sehr geehrter Herr Präsident Huber, sehr geehrte Angehörige und Hinterbliebene der Mitglieder der Weißen Rose, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich danke sehr für die Einladung, hier heute Abend zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich war, wenn ich das so sagen darf, schon immer tief beeindruckt von der Geschichte der Weißen Rose, von der Wucht der Sprache, der Klarheit der Anschauung und dem Mut zur Wahrheit. Insofern ist es für mich heute eine besondere Ehre, diese Gedächtnisvorlesung zu halten, was im Allgemeinen auch eine wichtige Aufgabe ist. Denn wir brauchen die Kraft der Erinnerung, um auch in der Gegenwart Orientierung zu finden. Überdies kommen wir an einem besonderen Tag zusammen, um der Weißen Rose heute zu gedenken, denn Sie wissen, dass sich heute die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz zum 70. Male jährt. Der Bundestag hat heute Morgen schon entsprechend der Sachen gedacht. Und von der Weißen Rose stammt das einzige Dokument des deutschen Widerstandes, in dem der Massenmord an den Juden beim Namen genannt und als das bezeichnet wird, was er war. Das fürchterlichste Verbrechen an der Würde des Menschen. Ein Verbrechen, dem sich kein Ähnliches in der ganzen Menschheitsgeschichte an die Seite stellen kann. So steht es schon im zweiten Flugblatt der Weißen Rose, das Hans Scholl und Alexander Schmorell im Juni 1942 verfassten. Hans Scholl und Alexander Schmorell bezahlten ihre Entscheidung, offenkundigen Mord als solchen zu bezeichnen und das Mordregime rücksichtslos an den Pranger zu stellen mit dem Leben. Uns Heutigen fällt es dagegen relativ leicht, uns für das Richtige zu entscheiden und zu sagen, nie wieder Auschwitz, nie wieder Nationalsozialismus, nie wieder Rassismus. Aber es gibt noch ein anderes Nie wieder, dem wir uns verpflichtet fühlen sollten, so meine ich. Und das bezieht sich auf das hohe Gut, das darin liegt, dass uns die herrschende Moral auch für unsere privaten Entscheidungen eine gute Orientierung gibt. Dass uns die Umwelt, in der wir leben, nicht in Gewissensnot und Entscheidungszwänge treibt und nur eine freiheitliche politische Ordnung gewährleistet dies. Nur in einer freiheitlichen politischen Ordnung können wir hinreichend sicher sein, private Entscheidungen auch wirklich frei treffen zu können. Und zwar ohne, dass sie zu Gewissensentscheidungen werden müssen. Wenn wir daher nie wieder sagen, so muss dies auch die Unantastbarkeit einer solchen freiheitlichen Ordnung umfassen. Denn unter der nationalsozialistischen Herrschaft war alles anders. Auch im NS-Regime waren persönliche Entscheidungen für oder gegen die Diktatur möglich. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass Entscheidungen gegen die Diktatur nicht möglich waren. Aber eine solche Entscheidung hatte in jedem Fall Folgen. Folgen in die eine oder andere Richtung, aber Folgen, die den eigenen Lebenslauf häufig irreversibel bestimmten und auch Gefahren für die eigene Person heraufbeschworen. Und damit erweist sich die persönliche Entscheidung im Nationalsozialismus als die extreme Zuspitzung eines Problems, das ja dem Entscheidungshandeln ganz allgemein zugrunde liegt. Denn sich zu entscheiden ist ganz häufig schwierig, ja im Grunde eine Zumutung. Eine Entscheidung verschließt ja die ganze Vielfalt möglicher Optionen, die zumindest scheinbar in Reichweite liegen, von denen man aber nicht genau wissen kann, welche die beste, verträglichste, am wenigsten gefährliche ist. Und hat sich der Mensch dann einmal entschieden, dann liegen alle anderen Optionen plötzlich in der unwiederholbaren Vergangenheit und sind nicht mehr erreichbar. Nach der Entscheidung gilt es, einen bestimmten Weg zu beschreiten, den man nicht mehr zurückgehen kann. Und der Druck, eine solche Entscheidung treffen zu müssen, kann eine große Bürde sein. Ist es da nicht folgerichtig gewissermaßen, wenn der moderne Mensch zaudert und sich der Zumutung einer solchen Entscheidung gerne verweigert? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind zu uns, müssen wir eingestehen, dass die meisten Entscheidungen, die wir treffen, zwar freiwillig, in den seltensten Fällen aber wirklich ergebnisoffen sind. Treffen wir unsere Entscheidungen tatsächlich souverän, durch rationale Abwägung aller Variablen? Oder ist es nicht vielmehr so, dass bestehende Bindungen und Vorprägungen, geheime Hoffnungen und offene Selbstverständlichkeiten, die eigenen Ängste und die Erwartungen anderer im Grunde doch schon präjudizieren, was wir dann als unsere scheinbar autonome Entscheidung bloß noch nachvollziehen? Wenn dem so sein sollte, dann steht der einzelne Mensch vor jeweils ganz spezifischen Grenzen seines Entscheidungsspielraums. Diese Grenzen liegen in den Prägungen der eigenen Biografie und der vorgefundenen Umwelt. Sie sind markiert durch jene Merkmale, die am ehesten zum eigenen Lebenslauf passen, die gleichsam anschlussfähig sind und mit denen die eigene Biografie auch am besten weitererzählt werden kann. Solche äußeren Faktoren wie Milieu und Familie, Beruf und Einkommen, Moral und Konvention begrenzen die Freiheit der eigenen Entscheidung. Und das zeigt, wie historisch wandelbar die kulturellen Bedingungen sind, unter denen Menschen ihre Entscheidungen zu treffen haben. Daher dürfen wir in der Beurteilung solcher Entscheidungssituationen nicht unhistorisch werden und die Maßstäbe der Beurteilung willkürlich setzen. Ich möchte mit Ihnen jetzt einen Bogen schlagen von den kleinen, fast alltäglichen Entscheidungen, die leicht fallen, aber unabsehbare Folgen haben können, bis hin zu den großen Entscheidungen, die moralisch völlig klar zu sein scheinen, aber doch unsagbar schwer zu treffen sind. Im NS-Regime stießen viele, ja die meisten Menschen, auf ihre ganz persönlichen Grenzen, wenn es um die Frage ging, wie sie sich gegenüber den Anforderungen des Regimes verhalten sollten. Denn binnen kürzester Zeit richtete dieses Regime eine neue, pervertierte und im inneren Kern kriminelle Moral auf. Die sittlichen Normen, die sie zum Maßstab moralischen Handelns erhob, waren nicht universal. Gleichheit vor dem Gesetz, allgemeine Menschenrechte, Meinungsfreiheit und so fort. Sondern sie waren partikular. Das heißt, sie privilegierten die Mitglieder der rassistisch definierten Volksgemeinschaft. Und das war die überwältigende Mehrheit der Deutschen. Und wenn deutsche Minderheiten ausgrenzten, an ihrer Entrechtung teilnahmen, ihre Verfolgung billigten und am Ende sogar ihre Ermordung akzeptierten, dann wurden sie durch die neu aufgerichtete nationalsozialistische Moral belohnt. Darin, in diesem Mechanismus liegt, wenn Sie so wollen, das ist kein wissenschaftlicher Begriff, aber ich verwende ihn hier mal, darin liegt das Diabolische des NS-Regimes. Denn das einmal erzeugte gesellschaftliche Klima lockte die problematischsten, ja sagen wir es offen, die schlechtesten Eigenschaften des Menschen nicht nur hervor, sondern honorierte sie geradezu. Ein solches Klima prämierte auf einmal menschliche Verhaltensweisen, die eine jahrhundertealte christlich-aufklärerische Tradition ohne Wenn und Aber als rechtswidrig und verbrecherisch verurteilte. Mit Auffassungen, die bis 1933 bloße Meinungen unter anderen und mit Aktionen, die in der Weimarer Republik Straftaten waren, konnte man sich ab dem 30. Januar 1933 profilieren und auf Belohnung hoffen. Sofern sie sich gegen die ideologisch und rassistisch definierten Volksfeinde richteten, waren auch Einschüchterung und Körperverletzung, Enteignung und Diebstahl, Totschlag und am Ende auch Mord das moralisch richtige Verhalten. Zugespitzt gesagt, man konnte im Nationalsozialismus das Böse tun und dabei anständig bleiben. Wenn wir daher über das Problem der Entscheidung im Nationalsozialismus nachdenken, dann müssen wir uns zunächst, denke ich, den Tätern zuwenden. Dabei will ich jetzt gar nicht über jene ideologisch überzeugten Haupttäter sprechen, die sich schon lange vor 1933 zur NSDAP bekannt hatten. Ich glaube, gesellschaftlich und kulturell noch weitaus wirksamer war es, dass die nationalsozialistische Moral zwar neue Grenzen erzeugte und auch ganz konkrete Ängste erzeugte, zugleich aber auch neue Anreize schuf und damit individuelle Entscheidungen bis in den Alltag hinein lenkte. Eine kleine, vielleicht unscheinbare, jedenfalls freiwillige, aber in ihrer Tragweite gar nicht überschaubare Entscheidung mochte eine höchst unheilvolle biografische Dynamik begründen. Sie konnte den Einzelnen so sehr in den Sog des Regimes rücken, dass er sich aus ihm selbst dann nicht mehr hätte befreien können, wenn er es gewollt hätte. Anders gesagt, keineswegs musste man, um im NS-Regime zum Täter zu werden, zum engeren Führungskreis der SS oder der NSDAP gehören. Es reichte aus, wenn man sich in den Radius der SS oder auch der NSDAP begab. Es reichte aus, wenn man an einen bestimmten Ort berufen oder gerufen wurde, beziehungsweise sich dorthin rufen ließ und sich hier bewährte. Die Täter mochten nach 1945 von Verstrickung oder Schicksal oder anderen dunklen Begriffen sprechen oder sich sogar selbst als Opfer stilisieren, aber bei genauem Hinsehen kann man in ihrer Biografie fast immer dann doch einen ganz persönlichen Point of No Return erkennen, eine individuelle und freiwillige Entscheidung, die konkrete und langfristige Folgen hatte. So etwa bei dem erfolgreichen 38-jährigen Unternehmer und Geschäftsmann aus Bremen. Mit der SS verbindet ihn nichts, aber eine eher zufällige persönliche Bekanntschaft verbindet ihn mit Reinhard Heydrich. Auf die ganz persönliche Bitte Heydrichs entscheidet er sich 1940 dafür, seine unternehmerischen Fähigkeiten in den Dienst des Regimes zu stellen. Er lässt sich zum Leiter der Ernährungs- und Wirtschaftsstelle des Ghettos Lodz oder Litzmannstadt, wie es die Deutschen nannten, ernennen und bemüht sich fortan, das Ghetto als Wirtschaftsunternehmen zu führen. Er will die Juden nicht vernichten. Er ist auch nicht wie andere der Auffassung, es sei das Beste, die Juden einfach verhungern zu lassen. Vielmehr will er das Ghetto wirtschaftlich machen. Dessen ökonomische Produktivität, das, was er sozusagen kann, das wird zum Ziel seines Ehrgeizes, was ihn dann allerdings sehr bald in Konflikt mit der örtlichen Gestapo bringt. Und entsprechend schrumpft sehr bald sein Spielraum. Keineswegs ist er sehr lange Herr des Verfahrens und 1942 leistet er, ohne mit der Wimper zu zucken, den Anordnungen Heinrich Himmlers Folge, nämlich das Ghetto zu räumen und die Juden in das benachbarte Kelmno oder Kulmhof deportieren zu lassen, wo sie ermordet werden. Nach Kriegsende taucht unser Unternehmer aus Bremen unter, wird aber von einem Überlebenden des Ghettos erkannt, verhaftet und nach Polen ausgeliefert. Dort wird er 1947 zum Tode verurteilt und gehängt. Ein junger Maurermeister, um ein anderes Beispiel zu nennen, entscheidet sich dafür, im März 1933, wie so viele andere auch, in die NSDAP einzutreten und begibt sich damit selbst in den Radius der Partei. 1940 wird er von der Partei verpflichtet, eine bestimmte Villa in der Tiergartenstraße 4 in Berlin-Charlottenburg zu renovieren. Es ist übrigens eine Villa, die früher in jüdischem Besitz gewesen war und arisiert worden war. Und er soll diese Villa für einen neuen Zweck umbauen. Viele von Ihnen wissen, was das bedeutet. Das Gebäude wird die Verwaltungszentrale der berüchtigten Aktion T4, das heißt der nationalsozialistischen Euthanasiemorde. Und nach dort getaner Arbeit wird der Maurermeister nach Hartheim bei Linz abgeordnet, um dort das örtliche Schloss für die Tötung der Euthanasieopfer umzubauen. In der Folgezeit wird er weitere Umbauten, immer auf Befehl der Partei, in den Tötungsanstalten Sonnenstein, Bernburg und Hadamar vornehmen. Bald wird er zum fliegenden Baumeister des NS-Regimes werden, zum Spezialisten für den Bau von Tötungsanlagen. Als solcher ist er dann beim Bau der Gaskammern von Treblinka und Sobibor dabei. Und im Januar 1945 treffen wir ihn in einem Lager bei Triest wieder, wo italienische Widerstandskämpfer ermordet worden sind. Und dort installiert er Roste für eine Leichenverbrennungsanlage. Nach Kriegsende wird er wegen Beihilfe zum Mord zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Auch die 21-jährige österreichische Hausgehilfin Anna trifft eine folgenreiche Entscheidung, als sie sich 1940 um den Posten einer Aufseherin im KZ Ravensbrück bewirbt. Ein ungleich besserer Lohn, eine schmucke Uniform, sehr schön eingerichtete Wohnräume, wie sie selbst sagt, und gute Verpflegung mögen den Anreiz gegeben haben. Anna tritt der NSDAP niemals bei, aber das hält sie nicht davon ab, ihre Aufgabe im Konzentrationslager zuverlässig zu verrichten. Abnahme des Appells der weiblichen Häftlinge und ihre Bewachung bei der Zwangsarbeit, Misshandlungen inklusive. Anna kann, wie sie rückblickend sagt, diese Lagerzustände nicht ändern, aber nächste Woche bin ich hoffentlich nicht mehr da. Im März 1942 wird sie zum Aufbau einer Frauenabteilung nach Auschwitz versetzt. Dort wird Anna schwanger, weshalb sie gleichsam gerade noch rechtzeitig nach Österreich zurückkehren kann. Nach 1945 führt sie ein unbehelligtes Leben als Hausfrau und Mutter. Und gegen Ende ihres Lebens wird sie ihre Karriere als KZ-Aufseherin als, Zitat, Fehlentscheidung bezeichnen, die ihr ein Leben lang anhing. Alle diese Entscheidungen waren freiwillig und sie erfolgten bewusst. Und, das ist wichtig, sie waren relativ leicht zu treffen, denn sie bewegten sich innerhalb der von mir vorhin geschilderten pervertierten nationalsozialistischen Moral. Deren sittliche Normen hatten, wie wir gesehen haben, genügend Anreize für das Böse geschaffen. Es gehört daher nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, wie der Bremer Kaufmann, der junge Maurermeister und die einfache Hausgehilfin in einem anderen politischen Umfeld auch ganz andere Entscheidungen getroffen hätten. Dagegen ist der nach 1945 so oft gehörte Hinweis der Täter, sie seien in ihren Entscheidungen eben nicht frei gewesen, sondern sie hätten einem äußeren, ihnen aufgezwungenen Willen folgen müssen, im Extremfall im Sinne des Befehlsnotstandes. Demgegenüber ist dieser Hinweis meist nichts anderes als der mehr oder minder hilflose Versuch, sich zu rechtfertigen. Denn auch im Rückblick unterschätzten die Täter in ihren Rechtfertigungsversuchen häufig die biografischen Folgen, die eine für sich genommen vielleicht kleine und unscheinbare Lebensentscheidung doch unter den Bedingungen des Nationalsozialismus bewirkt hatte. Aber So wird vielleicht mancher fragen, war es letztlich nicht doch nur eine Minderheit der Deutschen, die sich in der einen oder anderen Weise aktiv dafür entschied, den vergifteten Anreizen der nationalsozialistischen Moral zu folgen und mit dem Regime zu paktieren? Wie verhält es sich mit der großen Mehrheit der Deutschen, die ihr gleichsam unpolitisches Privatleben führten, sich um ihre Familie kümmerten, sich nicht in den Dienst der SS oder der Partei stellten, keine Juden verfolgten und sich nicht unrechtmäßig bereicherten? Diese Fragen rühren an einen der sensibelsten und schwierigsten Punkte der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Denn natürlich ist das gewissermaßen ein normales menschliches Verhalten in komplexen Systemen. Das Desinteresse an politischen Fragen, das Hineingekrümmtsein des Menschen in die Probleme seines Alltags, der Mangel an zivilgesellschaftlichem Engagement und auch an Courage sind Phänomene einer jeden modernen, arbeitsteiligen Massengesellschaft. Und das gilt umso mehr, wenn es unbequem oder sogar gefährlich wird, sich zu engagieren. Für die Hinnahme der Monstrosität dessen, was sich in Deutschland seit 1933 abspielte, bildet diese Indifferenz gleichwohl einen entscheidend wichtigen Faktor. Sebastian Haffner, einer der schärfsten zeitgenössischen Beobachter, machte das, wie er sagte, mechanisch und automatisch weiterlaufende tägliche Leben in besonderer Weise für die Wehrlosigkeit der deutschen Gesellschaft verantwortlich. Es verhinderte, so Haffner, dass irgendwo eine kraftvolle, lebendige Reaktion gegen das Ungeheuerliche stattfand. Tatsächlich ging ja das Alltagsleben für die deutsche Mehrheitsgesellschaft weiter. Alle jene vielen Millionen Deutsche, die persönlich nicht betroffen waren, konnten sich bei dem Gedanken beruhigen, dass sich die NS-Machteroberung ja in scheinbar ordnungsgemäßen Bahnen vollzog, als legaler, in Anführungszeichen, gesetzlich und vor allem auch ordentlich bürokratisch durchgeführter Prozess. Und anfangs nahmen sie ihn möglicherweise als bloßen Vorgang in den Zeitungsnachrichten wahr. So konnte das folgenreiche Paradox entstehen, dass zwar das ganz normale Leben der meisten Deutschen zunächst bis zum Krieg zumindest unverändert weiterging, sich in ihm aber zugleich die nationalsozialistische Diktatur, ihr Terror und ihre pervertierte Moral unwiderruflich einnisteten. Millionen von Individuen, zahlreiche gesellschaftliche Gruppen und auch ganze Interessenverbände suchten überdies jetzt ihre Chance im neuen Deutschland. Nationalgesinnte und durchaus honorige Männer, die sich vorbehaltlos zum neuen Regime bekannten, rückten in öffentliche Ämter ein. Sie wurden Kultusminister und Reichsstatthalter, Staatskommissare und Sonderkommissare, Regierungsräte und Pressestellenleiter, Oberbürgermeister und Handelskammerpräsidenten und so fort. Lehrer suchten nach Statuserhebungen. Professoren und Angehörige der freien Berufe begrüßten die Ausschaltung der jüdischen Konkurrenz. Gewerbetreibende nutzten die Gunst der Stunde, wie etwa jene Breslauer Obst- und Gemüsehändlerin, die einen jüdischen Händler beim Polizeipräsidenten denunzierte. Herr Polizeipräsident, so schrieb sie, helfen Sie doch einer armen Frau, die unerwünschte jüdische Konkurrenz loszuwerden, die gegen jede Notwendigkeit hier sich etabliert hat. Mit dem Ausdruck der vorzüglichsten Hochachtung zeichnet eine alte, fleißige deutsche Händlerin. Mit Zwang oder gar Terror hatte alles dieses nichts zu tun. Was hier seine Wirkung tat, war vielmehr die aktive Anpassung, mit der die Deutschen ihren eigenen Vorteil suchten. Das alles waren kleine Entscheidungen, private Entscheidungen des Alltags, der ökonomischen Rationalität, Entscheidungen zugunsten des beruflichen Fortkommens, ganz normale Entscheidungen gewissermaßen. Aber so einfach war es nicht. Wer nämlich der Volksgemeinschaft angehörte, seine privaten Entscheidungen danach ausrichtete und seine durchaus bestehenden Chancen zum privaten Glück oder beruflichen Erfolg nutzte, unterstützte oder akzeptierte doch zugleich die gewaltsame Exklusion oder gar die Vernichtung der anderen, der Juden, der Sinti und Roma, der Behinderten, der Homosexuellen, der Kommunisten und anderer politischer Opponenten sowie all jener, die die nationalsozialistische Ideologie als asozial brandmarkte. Wer sich also zu der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft zugehörig fühlte, stellte sich zumindest implizit auf die Seite der Täter. Bürger im nationalsozialistischen Staat war nur, wie es der britische Historiker Richard Bessel zugespitzt formuliert, wer Gewalt ausüben durfte und von der Gewalt des nationalsozialistischen Regimes profitieren konnte. Moralisch betrachtet trieb das NS-Regime damit die Deutschen kollektiv in eine Situation hinein, die im Grunde unausweichlich eine große Entscheidung erforderte, nämlich entweder für oder gegen das Regime, jeweils mit allen Konsequenzen. Hitler und das NS-Regime hatten damit die Deutschen in eine geradezu dezisionistische Situation hineingezwungen, wie sie Karl Schmitt, der an dieser Situation selbst nicht ganz unbeteiligt war, sie sich nicht besser hätte ausdenken können. Sich solcher Art entscheiden zu müssen, das war nun zweifellos eine Zumutung, zumal das Regime ja mit seiner neuen pervertierten Moral auch ganz neue Grenzen für den individuellen Entscheidungsspielraum errichtet hatte. Man darf sich daher nicht allzu sehr wundern darüber, dass die allermeisten Deutschen sich dieser Zumutung entzogen und eine Entscheidung verweigerten. Aber angesichts der Verbrechen, die vom Nationalsozialismus in Gang gesetzt wurden und die sich im Krieg zu einem ungeahnt ungeheuerlichen Ausmaß steigerten, drohten sich die Deutschen mitschuldig zu machen, wenn sie bloß verharrten und zuwarteten. Und niemand, meine Damen und Herren, hat dies klarer erkannt als die Mitglieder der Weißen Rose. Die Einsicht in die Verbrechen des Regimes in Osteuropa gab den letzten Anstoß. Sie waren angetrieben von der Empathie für die Opfer des nationalsozialistischen Vernichtungskrieges, aber auch nach Stalingrad von der Erkenntnis in die verbrecherische Sinnlosigkeit der hitlerschen Kriegführung. Die Überzeugung von der moralischen Notwendigkeit, sich angesichts dessen zu entscheiden, durchzieht die Flugblätter der Weißen Rose wie ein roter Faden. Und ich würde in dieser Hinsicht die Kontinuität der Flugblätter betonen. Denn schon das erste Flugblatt ist weitaus mehr als ein bloß moralischer Appell. Scholl und Schmorell gründeten ihre Entscheidung zu handeln auf eine glasklare politische Analyse des Verhältnisses von nationalsozialistischer Herrschaft und deutscher Gesellschaft. Ihr Leitmotiv galt der Willens- und damit der Entscheidungsfreiheit. Nur indem die Deutschen sich diese zurückerkämpften, würden sie es vermeiden können, kollektive Schuld auf sich aufzuhäufen. Schon das erste Flugblatt fragt daher, ob denn das deutsche Volk schon so korrumpiert und zerfallen ist, dass es die Freiheit des Menschen preisgibt, selbst mit einzugreifen in das Rad der Geschichte und es seiner vernünftigen Entscheidung unterzuordnen. Das zweite Flugblatt beklagt im Hinblick auf den Massenmord an den Juden, die auf bestialischste Art ermordet worden sind, dass sich das deutsche Volk angesichts all dieser scheußlichsten, menschenunwürdigsten Verbrechen so apathisch verhalte. Von einer Mitschuld wolle sich zwar jeder freisprechen, ein jeder tut es und schläft dann wieder mit ruhigstem und bestem Gewissen, aber er kann sich nicht freisprechen. Ein jeder ist schuldig, schuldig, schuldig. Mit jedem Tag, da ihr noch zögert, so schleudert das dritte Flugblatt den Deutschen die unbequeme Wahrheit entgegen, wächst eure Schuld gleich einer parabolischen Kurve höher und immer höher. Im vierten Flugblatt warnen Hans Scholl und Alexander Schmorell vor dem Hinausschieben der Entscheidung in der Hoffnung, dass ein anderer die Waffen erhebt, um dich zu verteidigen. Im fünften Flugblatt beschwören sie die Deutschen: Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz gelegt, entscheidet euch, ehe es zu spät ist. Und wenn ihr euch entschieden habt, dann handelt. So lautet der Schlusssatz des handgeschriebenen Flugblattentwurfs von Christoph Probst, den Hans Scholl nach seiner Festnahme vergeblich zu verbergen suchte. Diese Flugblätter richteten sich, wie Sie wissen, in erster Linie an die Gebildeten. Und die ersten 100 handverlesene Adressaten der Flugblätter gehörten ganz überwiegend der bürgerlichen Elite an. Schriftsteller und Professoren, Schuldirektoren und Ärzte. Hans Scholl und Alexander Schmorell vermuteten, dass diese Personen mit ihrer eigenen Sache sympathisierten. Sich an die Vertreter der bürgerlichen Elite zu wenden, ergab sich ganz logisch aus der Analyse der politischen Situation. Denn für Scholl und Schmorell stand fest, dass sich die Eliten in ihrer großen Mehrheit entweder falsch entschieden hatten, indem sie Hitler folgten, oder dass sie sich der notwendigen Entscheidung verweigerten, indem sie die Nationalsozialisten gewähren ließen und sich anpassten. Hans Scholl hat dies in seinem Gestapo-Verhör mit einer, man kann sagen, geradezu klassischen Schlichtheit formuliert, die in ihrem Kern, so meine ich, auch vor der modernen Geschichtsforschung bestehen kann. Ich bin der Ansicht, so sagte er, dass in Deutschland 1933 nicht so sehr die Masse des deutschen Volkes politisch versagt hat, sondern gerade diejenige Schicht eines Staates, die ein Volk politisch führen sollte, die Intelligenz. Obgleich sich in Deutschland ein Gelehrten- und Spezialistentum auf allen Gebieten des geistigen Lebens zu voller Blüte entwickelte, waren gerade diese Menschen nicht in der Lage, die einfachsten politischen Fragen richtig zu beantworten. Nur aus diesem Grunde ist es erklärlich, dass Massenbewegungen mit ihren einfachen Parolen jede tiefere Gedankenarbeit übertönen konnten. Ich empfand, dass es höchste Zeit war, diesen Teil des Bürgertums auf seine staatspolitischen Pflichten aufs Ernsteste hinzuweisen. Tatsächlich entschieden 35 von 100 Empfängern der ersten vier Flugblätter anders, als es die Mitglieder der Weißen Rose erhofft hatten. Sie lieferten die Flugblätter bei der Gestapo ab, sei es aus Überzeugung, sei es aus Angst. In jedem Fall aber unterwarfen sie sich damit den Grenzen, mit denen das Regime die freie Entscheidung eingeschränkt hatte, und umso klarer erkennbar wird die sittliche und historische Größe, die darin lag, diese Grenzen zu überschreiten und unter Einsatz des eigenen Lebens sich ohne Wenn und Aber gegen das Regime zu entscheiden, sich der neu aufgerichteten, pervertierten Moral des Nationalsozialismus zu widersetzen. Dabei handelt es sich um die Größe jener inneren Freiheit zum Handeln, die der Selbstüberwindung entspringt, einer Freiheit, die sich aus Gründen von Recht und Moral, von Glauben und Gewissen, jeder äußeren Bindung entledigt hat und genau deswegen alle Grenzen zu übersteigen vermag. Diese historische Größe der Mitglieder der Weißen Rose, dieses Einstehen für Recht und Moral, Glauben und Gewissen, nötigt uns höchste Bewunderung ab. Zusammen mit anderen steht die Weiße Rose damit als dauerhaftes Zeugnis für ein anderes, ein besseres Deutschland, dessen Anhänger im richtigen Augenblick die richtige Entscheidung trafen und diese Entscheidung mit dem Leben bezahlten. Aber wir wollen noch einen Schritt weitergehen und uns darum bemühen, solche historische Größe in ihrer ganzen Ausprägung zu verstehen. Ich hatte eingangs gesagt, dass der Entscheidungsspielraum des einzelnen Menschen in aller Regel eingeschränkt ist. Eingeschränkt ist durch die Prägungen der eigenen Biografie, durch Faktoren wie Milieu und Familie, Beruf und Einkommen, Moral und Konvention. So betrachtet waren die gewissermaßen geborenen Widerständler die Kommunisten, die geblendet von ihrer Ideologie nicht zu unterscheiden wussten oder es nicht wollten zwischen Kapitalismus und Faschismus, zwischen Demokratie und Diktatur. Schon die Weimarer Republik hatten sie mit zum Teil konspirativen Methoden bekämpft und umso besser waren sie mental gerüstet für den Kampf gegen das NS-Regime, und zwar vom 30. Januar 1933 an. Dieser Widerstand der Kommunisten ist meines Erachtens, das ist ja immer wieder auch strittig gewesen, der Erinnerung wert. Er erforderte persönlichen Mut und kostete große Opfer. Aber eine Gewissensfrage war diese Entscheidung nicht. Vielmehr fügte sie sich nahtlos in Herkunft, Biografie und Selbstverständnis der Akteure. Die ihr gesteckten Grenzen lagen allein in der Macht der äußeren Umstände. Wie anders dagegen die Angehörigen des ganz überwiegend konservativen und christlichen, bürgerlichen oder auch aristokratischen Widerstands und des Milieus. Es gab so gut wie nichts, was einen nationalgesinnten Bildungsbürger wie Kurt Huber zum aktiven Widerstand gegen die eigene Staatsführung prädestiniert hätte. Und eigentlich gab es auch nichts, was Kinder aus protestantischem bildungsbürgerlichem Elternhaus wie Hans und Sophie Scholl, die früher der Hitlerjugend angehört hatten, dazu bestimmt hätte. Erst recht galt das übrigens für die Männer des 20. Juli 1944, deren militärische Sozialisation und häufig adlige Herkunft jeden Gedanken an widerständige Insubordination starke innere Grenzen entgegenstellte. Die meisten Angehörigen der deutschen bürgerlichen und aristokratischen Elite blieben tatsächlich gefangen in den ideologischen Vorverständnissen ihrer Herkunft und damit unfähig, die Scheidelinie zwischen ihren eigenen Zukunftshoffnungen und dem verbrecherischen Charakter des NS-Regimes klar zu erkennen. Lange Zeit war es diese innere Grenze, die auch nur den Gedanken an einen Widerstand gegen Hitler zurückwies. Daraus resultierte im Übrigen eine folgenreiche innere Schwäche des deutschen Widerstands und insbesondere des militärischen Widerstands. Denn immer wieder wurde die Entscheidung zur Tat hinausgeschoben beziehungsweise zur abhängigen Variablen anderer Opportunitätserwägungen gemacht. Sei es der Kriegslage, sei es der politischen Zweckhaftigkeit, schließlich auch der vergeblichen Hoffnung hoher Amtsträger, Hitler irgendwie doch noch persönlich beeinflussen und damit Schlimmeres verhüten zu können. Ein Argument übrigens, das vor dem Hintergrund der NS-Erfahrung viel, wenn nicht vielleicht sogar alles, von seiner moralischen Kraft eingebüßt hat. Dagegen konnten die Mitglieder der Weißen Rose ihre innere Freiheit zum Widerstand dadurch gewinnen, dass sie ihre äußeren Bindungen mit einer Radikalität beiseite schoben, die letztlich nur wenige Menschen aufzubringen vermochten. Zumindest Hans Scholl und Alexander Schmorell haben in ihren Verhören von sich gesagt, dass sie die möglichen Konsequenzen kannten. Ich war der Überzeugung, so Hans Scholl, dass ich aus innerem Antrieb handeln musste und war der Meinung, dass diese innere Verpflichtung höher stand als der Treueid, den ich als Soldat geleistet habe. Was ich damit auf mich nahm, wusste ich. Ich habe auch damit gerechnet, dadurch mein Leben zu verlieren. Und fast als Echo dazu Alexander Schmorell: Was ich getan habe, habe ich nicht unbewusst getan, sondern ich habe sogar damit gerechnet, dass ich im Ermittlungsfalle mein Leben verlieren könnte. Über das alles habe ich mich einfach hinweggesetzt, weil mir meine innere Verpflichtung zum Handeln gegen den nationalsozialistischen Staat höher gestanden ist. Um die äußere Bindung beiseite zu schieben, die Grenzen, die einem gesetzt sind, zu überschreiten und damit eine Größe zu beweisen, die nur ganz wenige aufbrachten, bedurfte es einer umso festeren inneren Bindung. Eine solche innere Bindung kann unterschiedlichen geistigen und ethischen Quellen entspringen. So war sie bei den Geschwistern Scholl, bei Willi Graf und wohl auch bei Christoph Probst auch jedenfalls religiös-ethisch begründet. Bei Kurt Huber war es wohl eher die innige Verbundenheit mit der geistigen und akademischen Tradition seines Landes, die er von den Nazis beschmutzt und verschleudert sah. Bei Alexander Schmorell die Liebe zu Russland, dem Land seiner Mutter. Unterschiedliche Antriebsmomente wohl, aber sie alle einte die Empathie für die Opfer und das Gewissen, welches sich zur Gewissheit formte, dass etwas getan werden musste. Die Katastrophe von Stalingrad und der vielleicht euphorisierende, wenngleich trügerische Eindruck, dass eine Art politische Endzeitstimmung angebrochen war, taten dann das Übrige. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor 2 Jahren hat der Bundespräsident Joachim Gauck hier genau an dieser Stelle über die so häufig gestellte Frage reflektiert: Wie hättest du denn gehandelt? Man kann diese Frage, so wie wir hier jetzt im Saale sind, auf zweierlei Weise beantworten. Wenn sie an uns als Individuen gerichtet ist, dann kennen wir die Antwort nicht. Wir können sie nicht wissen, da uns die Probe aufs Exempel erspart blieb. Wenn sich die Frage aber auf das Durchschnittsverhalten von uns als Gruppe bezieht, dann sollten wir uns keine Illusionen machen. Es ist heute unter den Bedingungen des gesellschaftlichen Pluralismus kein Problem, sich für eine Partei zu entscheiden. Es ist auch ziemlich leicht, sich dafür zu entscheiden, gegen Pegida und gegen Fremdenfeindlichkeit auf die Straße zu gehen, so wichtig das ist. Ich will da nicht falsch verstanden werden. Nicht mehr ganz so leicht ist es allerdings, in einem Ort wie dem südfranzösischen Fréjus für eine offene Gesellschaft Stellung zu beziehen. Hier an der Côte d'Azur hat sich schon seit längerem der Front National eingenistet mit Bürgermeister und Kommunalverwaltung. Und gegenüber Andersdenkenden glaubt man einem Bericht in der Süddeutschen eine Atmosphäre der Einschüchterung erzeugt. Mitten im demokratischen Rechtsstaat. Und wer heute rückblickend von dem Einzelnen oder von der Masse des deutschen Volkes mehr Widerstand gegen den Nationalsozialismus fordert, muss wissen, was er verlangt. Im Grunde verlangt er nämlich nichts weniger als die ganz spezifische Größe, die darin liegt, dass der einzelne Mensch die von seiner Umwelt auferlegten und in seinem Innern grundgelegten Grenzen überwindet. Eben dies aber ist dem Menschen in aller Regel nicht gegeben, weder unter dem Nationalsozialismus noch heute. Wenn dem aber so ist, dann hält die Geschichte der Weißen Rose und des deutschen Widerstandes eine essentielle Warnung und Mahnung für uns bereit. Und diese verweist auf die Gefahr des Freiheitsverlusts. Denn bis zum 30. Januar 1933 war Hitler zu verhindern. Wer Augen hatte hinzusehen und hinsehen wollte, der konnte, ja musste, schon vor dem 30. Januar 1933 wissen, dass Hitler eine rücksichtslose Gewaltherrschaft anstrebte. Nach dem 30. Januar 1933 war aber die Diktatur kaum mehr zu stoppen, theoretisch höchstens durch die Reichswehr oder auch durch einen Einzeltäter wie Georg Elser, nicht aber durch eine gesellschaftliche Mobilisierung, wie sie die Weiße Rose erstrebte. Sind die Grenzen des Entscheidungsspielraums erst einmal durch Gewalt aufgezogen, dominieren Anpassung und Angst, mutiert die Freiheit allzu häufig zur Feigheit. Und daran ändert auch ein rückblickender Heroismus nichts, wie er etwa aus Thomas Manns berühmten Diktum aus dem Jahre 1945 spricht, wonach manches hätte anders kommen können, wenn damals, 1933, meint er, die deutsche Intelligenz, alles was Namen und Weltnamen hatte, Ärzte, Musiker, Lehrer, Schriftsteller, Künstler, sich wie ein Mann gegen die Schande erhoben, den Generalstreik erklärt hätten. Mit Hans Scholl und seiner Kritik an der geistigen Elite des Landes hätte sich Thomas Mann hier völlig einig gewusst. Noch schärfer ging übrigens Konrad Adenauer mit den Deutschen und namentlich mit dem katholischen Klerus ins Gericht. Er schrieb am 23. Februar 1946 in einem privaten Brief: Nach meiner Meinung trägt das deutsche Volk und tragen auch die Bischöfe und der Klerus eine große Schuld an den Vorgängen in den Konzentrationslagern. Richtig ist, dass nachher vielleicht nicht viel mehr zu machen war. Die Schuld liegt früher. Zwar glaubte Adenauer, dass wenn die Bischöfe alle miteinander an einem bestimmten Tage öffentlich von den Kanzeln aus dagegen Stellung genommen hätten, sie vieles hätten verhüten können. Das aber sei nicht geschehen und dafür gibt es keine Entschuldigung. Wenn die Bischöfe dadurch ins Gefängnis oder ins Konzentrationslager gekommen wäre, so wäre das kein Schade, im Gegenteil. Alles das ist nicht geschehen und darum schweigt man am besten. Eine realistische, historisch informierte Einschätzung sagt uns also, wenn die Möglichkeit zur freien Entscheidung erst einmal verloren ist, wenn die Gewalt über die Freiheit gesiegt hat, dann ist es zu spät. Das bleibt zumindest die bittere Erfahrung des Jahres 1933. Es mag dann noch Märtyrer für die Freiheit geben, wie Hans Scholl, dessen letztes Wort vor der Guillotine lautete: Es lebe die Freiheit. Oder Kurt Huber, der in seiner Verteidigungsrede vor dem Volksgerichtshof Roland Freisler entgegenschleuderte: Ich fordere die Freiheit für unser deutsches Volk zurück. Aber eine auf freier Entscheidung beruhende Massenbewegung, eine Selbstbefreiung des Volkes, ist von sehr spezifischen historischen Bedingungen abhängig, wie etwa im Jahre 1989, und bleibt historisch betrachtet die seltene Ausnahme. Umso wichtiger ist es, welche Lehren wir hieraus ziehen, gerade heute, da auch die politische Zukunft weitaus ungewisser erscheint als noch etwa vor 10, 20 Jahren. Ich meine, wir müssen auch dafür sorgen, dass Entscheidungen für die Menschen leicht zu treffen sind. Die äußeren Grenzen, die den Entscheidungsspielraum beschneiden, dürfen nicht zu hoch sein. Wir brauchen ein Rechtssystem und eine freiheitliche politische Kultur, die die Menschen ermuntern, sich für sie zu entscheiden und die sie auch in ihren privaten und beruflichen Entscheidungen leitet. Ich denke, wir können uns in Deutschland und im größten Teil Europas glücklich schätzen, in einem solchen politischen Umfeld leben zu können. Und daran würde ich nicht zweifeln, wir haben es hier mit einem gefestigten Umfeld zu tun, einer gefestigten Kultur, die auch durchaus Krisen aushalten kann. Aber wir sehen in diesen Monaten und Wochen auch, dass diese westliche Kultur, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, nicht ungefährdet ist. Soll sie bestehen, so bedarf sie nicht nur der rechtsstaatlichen Norm, sondern auch des kollektiven Bekenntnisses zu ihr. Sie bedarf des täglichen Plebiszits ihrer Bürger und dieses Plebiszit besteht in nichts anderem als in den vielen kleineren und größeren Entscheidungen, die wir tagtäglich in unserem Alltag treffen. Freiwillig, aber doch innerlich und äußerlich geleitet von einer Vielzahl von Bindungen, Rücksichten und Erwartungen. Die Orientierung an der herrschenden Moral und am bestehenden Rechtssystem gehört dazu. Ich erinnere zum Schluss noch einmal daran. Heute vor 70 Jahren wurde das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Und wir stimmen darin überein, dass etwas Auschwitz-Vergleichbares nie wieder stattfinden darf. Zugleich sollten wir auch daran arbeiten, dass es nie wieder vorkommt, dass jemand, der offenen Mord kritisiert, wie Alexander Schmorell und Hans Scholl, dies nur unter Einsatz seines Lebens tun kann. Und wir sollten darauf achten, dass es nie wieder vorkommt, dass Menschen, die kleine alltägliche Entscheidungen treffen, eben damit in den Sog des Bösen geraten. Seien wir also froh, wenn wir keine grundlegenden politischen Entscheidungen treffen müssen, in denen es um Leben und Tod, ja sogar um unser eigenes Leben geht. Denn seien wir ehrlich, die große Mehrheit von uns könnte es nicht und würde einer solchen Entscheidung ausweichen. Helfen wir daher mit, dafür zu sorgen, dass wir nie wieder in eine Situation geraten, in der das Schlechte im Menschen prämiert wird und in der sich die Menschen schuldig machen, indem sie ihren Alltagsgeschäften nachgehen, in der sie sich schuldig machen, wenn sie ihr privates Glück an die erste Stelle setzen, in der sie sich schuldig machen, wenn sie sich nicht entscheiden, ja, sich nicht entscheiden können, weil sie Angst haben müssen. Wenn das auf Dauer gelingt, dann waren auch die Taten und Opfer der Weißen Rose und des deutschen Widerstands nicht vergebens. Ich danke Ihnen.
Herr Wirsching, Sie merken es an dem Beifall. Das war eine faszinierende, beeindruckende Analyse, eine Vorlesung im echten Sinne, der Bogen weit gespannt, aber auch viele historische Einzelheiten, interessante und nachdenkenswerte Gedanken angesprochen. Von daher noch einmal von uns allen ganz herzlichen Dank für diesen vollen, tollen Vortrag. Gestatten Sie mir vielleicht noch einen Hinweis. In diesem Jahr ist es ja auch so, dass sich der 70. Jahrestag der Hinrichtung von Hans Leipelt ist. Dazu haben wir auch in der Fakultät für Chemie und Pharmazie eine Gedenkveranstaltung geplant am 29. Januar dieses Jahres, natürlich um 17 Uhr in Großhadern bei der Fakultät für Chemie und Pharmazie. Und Sie sind natürlich alle herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Damit würde ich die Veranstaltung schließen, Ihnen allen einen schönen Abend und vor allen Dingen einen guten und eisfreien Heimweg wünschen. Dankeschön.